Ich fange einfach mal an, indem ich den Predigttext lese. Ja, ein ganz schlichtes Wort aus dem Markus-Evangelium, aus dem 2. Kapitel. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und als sie ihm nicht zu ihnen bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Ja, die letzte Aussage kann ich gut nachvollziehen. Wir haben sowas noch nie gesehen. Oder ihr schon mal? Wortwörtlich. Es ist ja so vieles unvorstellbar an dieser Geschichte. Stellt euch mal vor, eine große Versammlung, Jesus predigt, und mit mal macht da oben jemand mit der Decke ein Loch, nicht? Ja, die Häuser sahen sicher anders aus als heute, ganz klar. Aber irgendwo rieselte dann doch der Dreck nach unten, und es war alles so ungewöhnlich. Und was dann geschah, war auch ungewöhnlich. Und am Ende, dass jener Gelähmte aufstand von seiner Trage oder Liege und dann, ja, laufen konnte, das ist ein Wunder. Und ich kann wirklich verstehen, wenn die Leute dann am Ende sagen: Wir haben solches noch nie gesehen. Sie entsetzten sich, steht hier geschrieben. Ja, manchmal wünschte man sich, sowas könnte ruhig öfters passieren. Also Wunder, dass Menschen gesund geworden sind, die haben wir auch erlebt. Ich habe sie erlebt. Am eigenen Leibe und auch an den Leibern anderer. Ich habe Leuten die Hände aufgelegt und Gott hat es geschenkt. Sie sind gesund geworden. Oder wie es bei Jakobus heißt: Es wird besser mit ihnen. Wir haben in der letzten Woche im Bibelgespräch über 1. Korinther 12 gesprochen. Gabe der Heilungen. Ja, das ist ein Riesenthema. Und wir kennen ja Leute, die Heilungsgottesdienste durchführen. Das sind natürlich große Erwartungen. Und ich habe solche Gottesdienste selber erlebt. Ja, und da sind Wunder und Zeichen geschehen. Aber es sind auch Leute mit ihrem Rollstuhl wieder nach Hause gegangen, die nicht aus dem Rollstuhl aufgesprungen sind. Das ist schon ein Riesenthema, die Sache mit der Heilung, mit den Wundern überhaupt. Manchmal entwickeln wir sowas wie so eine Wundersucht. Und wir machen unsere Erfahrungen, wir beten und glauben. Ja, und Gott erhört. Aber wir machen auch die andere Erfahrung. Wir beten und wir glauben. Und es geschieht keine Heilung oder keine Lösung, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann kämpfen wir innerlich. Ei, haben wir nicht genug geglaubt? Ja, und ich kenne das ja auch in meinem Leben. Dann setzen wir uns unter Druck und sagen, muss noch mehr glauben und noch mehr glauben und noch mehr glauben. Und wenn es dann trotzdem nicht eintritt, sind Leute schon an diesen Fragen zerbrochen. Ganz klar. Oder was ich in meinem Leben auch durchlebt und durchlitten habe. Ja, man liegt am Boden, krank und verletzt. Und dann kriegt man Besuch im Krankenhaus, freut sich, es gibt ein gutes Gespräch, aber der liebe Bruder, der mich da besucht hat, irgendwo kam er dann raus mit der Sprache: Manfred, hast du vielleicht noch Schuld in deinem Leben? Bekenne mal, bekenne mal. Weißt du, ihr könnt euch vorstellen, das hat mich weder auferbaut noch mir geholfen. Ich lag da in meinen Schmerzen und in meiner Schwachheit. Ich brauchte nicht noch so einen Hiobs Freund, der mir noch eins mit der Keule über den Kopf gezogen hat. Ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Es ist schon ein Riesenthema. Ja, um Heilung geht es auch in diesem Vers. Aber ich will eigentlich über dieser Predigt einen Gedanken setzen, der steht eigentlich in 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Punkt. Das ist Gottes Absicht. Wie die Hilfe im Einzelnen aussieht, das legt allein Gott fest. Wie das im Einzelnen geschieht, das liegt in Gottes Hand. Wenn jemand geheilt wird, dann ist das nicht das Ergebnis seines großen Glaubens. Ja, das ist keine schlechte Tat. Dankeschön. Ja, dann ist das nicht das Ergebnis seines großen Glaubens oder seines intensiven Gebetes, sondern wenn Heilung geschieht, dann ist das immer ein Gnadengeschenk Gottes. Nicht wir sind die Heiler, nicht ich bin der Heiler, sondern es ist Jesus. Das wird eben auch an diesem Beispiel hier aus Markus Kapitel 2 ganz, ganz deutlich. Ich möchte drei Punkte in meiner Predigt nennen, die mir aufgefallen sind. Ich habe ja gesagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Es gibt aus meiner Wahrnehmung jetzt drei unterschiedliche Menschen oder Menschengruppen, die seine Hilfe erfahren. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ja, der Erste, der dem geholfen wird, das ist in der Tat der Kranke, der Gelähmte. Aber wie er Heilung erlebt, da muss man mal genau hingucken. Es hat mich ja eigentlich immer gewundert, von dem Gelähmten wird kein Wort gesagt, dass er selber aktiv wird, dass er sagt, Jesus, ich möchte geheilt werden. Der sagt eigentlich überhaupt nichts. Wir haben es ja gehört im Text, der Mann wird zu Jesus gebracht, weil er nicht laufen kann. Der Umweg über das Dach ist uns ja alles vertraut. Aber sie sind diejenigen, die handeln, nicht der Kranke selber. Und dann wird er nun herabgelassen und dann ist er da vor den Augen Jesu und vor den Augen aller, die einfach nur staunend gucken. Und wir haben es ja gelesen. Das Erste, was Jesus gesagt hat, als nun Jesus ihren Glauben sah. Wir haben richtig gehört, ihren Glauben. Wessen Glauben? Den Glauben der vier Leute. Es wird nicht davon gesprochen, dass der Gelähmte oder der Kranke glaubte. Leute, vielleicht gibt es Situationen in unserem Leben, wo uns die Kraft zum Glauben fehlt. Solltet ihr solche Situationen schon mal erlebt haben? Und wie gut, wenn es dann andere gibt, die für uns glauben, die für uns handeln, weil wir vielleicht gar nicht mehr die Kraft haben und den Mut. Ich mache mir bewusst, vielleicht leben wir manchmal mehr von der Glaubenskraft anderer, als uns bewusst wird. Oder andersherum, manchmal ist es auch unsere Aufgabe, für den anderen zu glauben, der nicht mehr glauben kann und vielleicht auch nicht mehr die Kraft hat, dass er glauben will. An der Stelle wird mir Gemeinde und Bruderschaft so sehr wichtig. Wir sind nicht dazu berufen, den Glauben untereinander abzutaxieren, wie groß er ist oder wie klein er ist, sondern wir sind gerufen, sozusagen stellvertretend für den anderen zu glauben, stellvertretend für den anderen zu handeln, ihn zu tragen, ja, seelsorgerlich zu begleiten. Und dahin bringen, wo er wieder zum Frieden kommt. Also, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, nicht noch mit Vorwürfen und mit Druck und mit Forderungen auf den anderen eingehen, sondern ihn selber mit seinem Glauben hinbringen zu Jesus. Und dass diese vier Männer, die den Gelähmten gebracht haben, einen großen Glauben hatten, dass Jesus heilen kann, das sieht man einfach daran, dass sie keine Mühe gescheut haben, diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Klar, sie hätten ja auch können umkehren und sagen, ach Mensch, der Saal oder das Haus ist übervoll, wir kommen da jetzt zu spät, gehen wir wieder nach Hause. Nein, ihr Glaube wird zur Tat, indem sie aktiv werden und dann steigen sie aufs Dach und dann haben sie natürlich auch die nötigen Handwerkszeuge und dann machen sie da dieses Loch ins Dach und geben sich Mühe. Vielleicht war es auch sehr heiß. Übrigens in Palästina ist es in der Regel heiß. Sie mögen geschwitzt haben und gestöhnt haben. Aber ihr Glaube an Jesus war so groß, dass sie um des Gelähmten willen alle Mühe auf sich genommen haben. Und so stelle ich mir Gemeinde vor, dass man ja den, der vielleicht wie gelähmt ist, dass man den umsorgt, dass man keine Mühe scheut, ihn aufzubauen und ihn zu retten und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Leute, wir haben Verantwortung füreinander. Wirklich wahr. Das macht Gemeinde Jesu aus. Die Jungen mit den Alten und die Alten mit den Jungen. Füreinander und dann miteinander zu Jesus. Ein weiterer Gedanke: Wie geschieht nun die Heilung? Wenn man es genau nimmt, die Heilung ist eigentlich, ja, dem Streit zu verdanken, den die Schriftgelehrten mit Jesus anzetteln. Nicht? Wir haben ja gelesen, nicht die Schriftgelehrten, die haben sich da aufgebürstelt und haben gesagt, wie kann der Sünden vergeben, doch bloß Gott allein. Und Jesus erkannte natürlich in seinem Geist, was sie so bei sich dachten. Und dann redet er zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Und ja, dass er dann am Ende sagt, ja, ich habe auch die Macht, nicht nur Sünden zu vergeben, sondern ich habe auch die Macht, Kranke zu heilen. Daraufhin geschah die Heilung. Als Jesus den Gelähmten nun sieht, jetzt komme ich wieder zurück zu Vers 5, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als ich das in jungen Jahren das erste Mal so bewusst gelesen habe, da habe ich gedacht, komisch. Eigentlich wollte doch der Gelähmte gesund werden. Und warum spricht Jesus von der Sünde? Ja, da ist mir klar geworden, die Sünde ist eigentlich das, was vor der Krankheit ist. Und da denke ich zurück an 1. Mose Kapitel 1 und den Anfang der Bibel. Ja, Krankheit und Schmerzen und all das Elend. Das ist Gott nicht, das hat Gott nicht gewollt. Aber nach dem Sündenfall im Paradies, da war dann eben der Tod der Sünde Lohn. Und da fielen damals die Worte von Gott: Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ja, als Folge der Sünde. Insofern ist Krankheit und Not sicherlich Folge der Sünde. Oder anders ausgedrückt, Krankheit und Not sind Zeichen, dass wir nicht mehr im Paradies sind, sondern getrennt sind von Gott. Und wenn Jesus wiederkommt und wir in der Ewigkeit beim Herrn sind, da lesen wir dann in der Offenbarung: Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird nicht mehr sein. Paradies kehrt wieder zurück. Aber jetzt, in dieser Zwischenzeit, leben wir, leiden wir an den Folgen der Sünde, die damals geschehen ist. Auch das ist ein Riesenthema und ein bisschen habe ich es ja vorhin schon berührt. Ist denn nun meine Krankheit Folge meiner Sünde? Man kann das sicherlich alles in einer Predigt gar nicht so sagen. Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, ja und nein. Das ganz einfachste Beispiel ist, wenn ich entsprechend bekleidet, wenig bekleidet, mich der Kälte aussetze und anschließend einen Schnupfen kriege, dann ist der Schnupfen natürlich Folge meines Fehlverhaltens, meiner Schuld. Nicht? Man kann dann sagen, bist ja dran schuld, dass du jetzt Schnupfen hast. Ne? Warum hast du dir keine Jacke angezogen? Nicht? Also auf dieser Basis ja. Aber wenn wirklich, ja, ich habe das ja vorhin mitgekriegt, Bauchspeicheldrüse. Wir wissen alle, damit ist nicht zu spaßen. Wehe, wir kommen auf die Idee, dass wir sagen, wer weiß, Schuld in ihrem Leben. Das Thema hatte ich vorhin schon mal. So gesehen natürlich nicht. Alle unsere Krankheiten gehören zur gefallenen Schöpfung. Und das sind wir eben auch. Und wenn da und dort Jesus Wunder tut, das Kranke aufstehen und genesen. Ja, wir kennen aus der Literatur und wir sind ja nicht von gestern. Wir wissen, Gott schenkt es sogar, dass Gestorbene wieder auferstehen. Nicht nur damals bei Lazarus, sondern auch in unserer Gegenwart. Denkt an Bonnke und andere Erfahrungen, die es gibt, auch Bücher und Literatur. Ja, dann sind das immer schon Zeichen für das Kommende. Aber es ist nicht der Alltag. Und es ist gut, wenn dann, ja, Gott in seiner Gnade das Wunder tut. Aber ich will Gott nicht die Freundschaft kündigen, wenn er nicht so handelt, wie ich es gern hätte. Es gibt Worte in der Bibel, die haben es in sich. Ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und vorne habe ich mal gesagt, Punkt. Das ist auch so. Und in der Bibel steht auch, alle Dinge dienen mir zum Besten. Bist du denn so sicher, dass du ohne die Lasten, die du trägst, nicht übermütig wirst und die Sache mit Gott an den Nagel hängst? Ja, vielleicht ist es einfach nötig, dass Gott uns Lasten auferlegt, weil er uns kennt. Und es ist vielleicht auch in Gottes Augen nötig, dass er uns die Lasten bleiben lässt, damit wir in der abhängig bleiben von Gott. Und wie oft habe ich in meinem Leben schon gesagt, und Gott trägt uns mitsamt unserer Last. Da gab es schon mal so einen Paulus, den wir alle gut kennen aus dem Neuen Testament, nicht? Du, der hat auch was Rätliches gestöhnt unter dem Stachel im Fleisch. Niemand weiß so richtig, was es war, aber der wollte auch gern geheilt werden, der Paulus. Wer weiß, wie oft er gebetet hat, gerungen hat. Wer weiß, was er innerlich da auch durchgekämpft hat. Und dann endlich war es soweit, dass er für sich die Antwort Gottes annehmen konnte. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Leute, die unter einer Last stehen, können viel mehr andere verstehen, können viel mehr anderen eine Hilfe sein, als die wenigen, die mit strotzender Gesundheit alt werden und dann nachher in Selbstüberschätzung irgendwie auch Bruchlandung machen. Auch das gibt es in der Geschichte der Christenheit. Wir wissen davon sicher zu reden. Ich will nun auch nicht einfach, dass wir uns mit Krankheit und mit Schwachheit einfach so uns da reingeben, so, ja, mir bleibt ja nicht weiter übrig. Ich habe euch ja schon erzählt, ich habe ja nun in den Jahren meines Dienstes diese Behindertenarbeit gemacht. Geballtes Leid in 10 Tagen. In der Regel war es ja so, 2 Drittel waren Behinderte und nur 1 Drittel, manchmal auch bloß 1/4, waren gesunde Helfer. Die Sternstunden in diesen Freizeiten war, wenn ein verbitterter Mensch im Rollstuhl, der Gott angeklagt hat und der mit sich und seiner Situation nicht zurechtkam, mal durchgerungen ist oder durchgedrungen ist zu dieser inneren Haltung. Ja, auch mitsamt meiner Behinderung bin ich Gottes geliebtes Kind. Solche Situationen habe ich erlebt. Ich habe es manchmal empfunden wie so eine zweite Bekehrung. Da ist jemand, der hat innerlich seine Last, seine Behinderung angenommen und konnte so anderen zum Segen sein. Das ist auch Reich Gottes mitten in dieser Welt. Vielleicht noch so ein paar Gedanken, wie das in unserem Leben so ist mit unseren Erwartungen. Natürlich wünschen wir uns Segen, Heilung, Hilfe. Aber vielleicht wartet Gott darauf, dass wir ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Wir wollen von ihm geleitet werden, aber er wartet vielleicht auf unseren Gehorsam. Wir erwarten von Gott, ja, Großes und Gewaltiges, seine Hilfe. Aber vielleicht erwartet Gott von uns, dass wir uns ihm ganz neu hingeben. Ja, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ja, es ist so. Gott will uns. Gott will uns. Ich habe schon manchmal gesagt, wenn wir Gott nur zu einem Notnagel machen, den wir anrufen, wenn's Not am Mann ist. Ich will Gott auch nicht zur Feuerwehr degradieren, den ich immer dann anrufe, wenn's bei mir brennt. Ich will auch Gott nicht zu einem Automaten machen, wo ich den Euro meiner Gebete reinstecke und dann kommt das Entsprechende raus. Nein, das ist Gott nicht. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist einer, der uns ja auf den Händen tragen möchte, bis hin zum Ziel. Gott ist einer, der in uns zur Quelle der Kraft wird. Ja, Glauben heißt eigentlich Vertrauen. Herr, du machst es gut mit mir. Nicht immer ist es so, dass wir sofort alles bekommen, aber es gibt ja auch die Aussage, Gott kommt nicht zu spät. Glaube kann Gott nicht erpressen. Heilung und Rettung unseres Lebens ist Gnade und wird Gnade bleiben. Oder noch anders gesagt, wir kommen nicht in den Himmel, weil wir großen Glauben haben. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir große Liebe haben. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir ja in der Heiligung nun wer weiß wie fortgeschritten sind. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir Gaben haben und in neuen Zungen beten und Prophetien haben. Schön, dass uns Gott das schenkt und dass wir es haben dürfen. Aber bitte, in den Himmel kommen wir aus Gnaden, weil Jesus uns gerettet hat. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und deswegen und nur deswegen kommen wir bei Gott an. Nicht die Summe unserer Gaben und Kräfte und Möglichkeiten, sondern es ist Gottes Erbarmen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat Jesus mal zu Petrus gesagt. Und ich glaube, der Petrus hat das nie ganz vergessen in seinem Leben. Ja, das Gebet unseres Herrn, die Liebe unseres Herrn, die trägt uns und die vollendet uns.